Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Serienbegeisterte, Filmfreunde und Menschen, die einfach Lust drauf haben, sich über Unterhaltungsformate zu unterhalten und Gedanken zu machen, vielleicht auch ein bisschen tiefer nachzudenken, was das uns heutzutage so zu sagen könnte. Hier ist wieder Popcorn Culture. Mein Name ist Jay und ich begrüße euch heute hier. Und mir zugeschaltet ist die wundervolle Jana. Hallo Jana.
Hallo, ich wollte noch ergänzen, oder vielleicht auch Menschen, die uns einfach gerne zuhören beim Reden. Das ist natürlich auch vollkommen legitim.
Stimmt, genau. Es gibt ja auch Menschen, zumindest habe ich das in meinen Podcasten immer mal wieder von Leuten sagen hören, die schlafen gerne bei einem Podcast ein. Die interessiert dann gar nicht, was da geredet wird, sondern nur, dass sie die Stimmen kennen.
Genau, und dass sie die Stimmen kennen und das so ein bisschen so vor sich hin wabert, sag ich mal so.
Genau, vielleicht gibt's ja auch solche HörerInnen hier. Dann herzlich willkommen und einen guten Schlaf bei dieser Folge. Ja, wir sprechen heute nicht direkt über eine Serie und doch irgendwie doch über eine Serie, weil es ist quasi eine Filmserie, wenn man so will, die bei Netflix seit einiger Zeit am Laufen ist. Das ist die dritte Inkarnation davon. Die nennt sich Wake Up Dead Man, also heißt der Film, und sie ist aus der, wie heißt die Serien?
Also Knives Out Mystery.
Knives Out, das was. Ich dachte, ich wollte gerade sagen Scissors Out und da dachte ich, nee, das stimmt irgendwie nicht. Das Knives Out natürlich, genau. Und ja, das ist, auf das Gespräch habe ich mich sehr gefreut. Ich habe mir den Film gestern wirklich nochmal angeschaut, weil ich ihn wirklich ganz wundervoll, ganz entzückend finde. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen, aber dazu kommen wir bestimmt noch. Aber vielleicht an der Stelle, also ist ja ein Film, der dauert 2,5 Stunden fast. Und warum ist es eine Serie? Weil es davon schon 3 andere Filme gibt. Kann man so kurz sagen.
Genau, es gibt 3 Filme, alle mit Daniel Craig in der Hauptrolle als Ermittler. Der Ermittler ist quasi auch die einzige Figur, die sich durchzieht. Und genau, der Film gehört zu so einer Reihe, ist ja so in den letzten Jahren wieder ein bisschen aufgelebt, dieses Genre von so Whodunit-Filmen, also klassischen Kriminalfällen, die so eben begleitet werden von einem Ermittler, einer Ermittlerin, die quasi dann dessen Aufgabe ist es, den Kriminalfall zu lösen.
So ein bisschen Agatha Christie, genau. Vibes kommen da auf. Und das ist auch schön gemacht. Das ist modernisierte Agatha Christie, würde ich mal sagen. Aber es ist trotzdem, ne, so Hercule Poirot, Miss Marple. Irgendwie in dieser Tradition stehen diese Filme.
Genau.
Und Rian Johnson ist der Autor und der Regisseur. Und ich finde, er macht das auch ganz famos. Ja, und dieses Mal spielt es in einem kirchlichen Kontext und deswegen ist das für uns hier natürlich besonders interessant.
Absolut, absolut. Wir dachten, wir starten mal rein mit einer konkreten Szene, an der wir jeweils hängen geblieben sind, um euch mal einfach direkt mit reinzunehmen in diesen Film, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Jay, an welcher Szene bist du hängen geblieben?
Ja, dazu muss man als Vorbemerkung machen, ich finde bei Wake Up Dead Man ganz besonders. In den anderen beiden Filmen geht es gar nicht um Religion, aber hier wird einem quasi die hässlichste und die schönste Seite des christlichen Glaubens präsentiert zur gleichen Zeit. In meiner Wahrnehmung sozusagen, also beides auf eine eindrückliche Art und Weise. Und die Szene, die mich besonders angesprochen hat, schon beim ersten Mal gucken, ist die, wo der verdächtigte junge Priester im Gespräch mit dem Detektiv LeBlanc ist und LeBlanc glaubt ihm und sie müssen dann quasi jemanden anrufen, um eine Information zu bekommen. Und der junge Priester ruft dort an, erstmal ganz normales Gespräch, ja und so weiter. Es ist irgendwie so ein Unternehmen, welches, das spielt jetzt, tut nichts zur Sache. Und sie haben keine Zeit eigentlich. Also es drängt wirklich, weil eben der junge Priester seine Unschuld beweisen muss. Und dann redet er mit dieser Angestellten und sie labert erst so ein bisschen rum, bla bla, und du merkst, er wird immer, ja, jetzt, ich brauche jetzt unbedingt diese Information. Und dann sagt sie, ja, die kann ich Ihnen jetzt nicht geben, ich muss erst jemanden erreichen und so weiter. Und dann will er sie gerade abhängen. Und dann fängt sie plötzlich an und sagt, ja, ich glaube, ihre Mutter sei kürzlich gestorben. Und du merkst, der Priester will sie immer noch loswerden, aber plötzlich, also sie wird immer ernster und erzählt ihm, sie ist gestorben, sondern sie liegt im Sterben, aber sie haben Streit miteinander. Und plötzlich schüttet sie ihm ihr Herz aus, weil sie weiß, dass er ja ein Priester ist. So. Und Daniel Craig als der Detektiv sitzt daneben dran und wird fast verrückt, ne? Wir haben vorher schon eine schöne Diskussion, LeBlanc, der Detektiv ist Atheist, gesehen, wo sie auf so einem intellektuellen Level über Glaube und Religion gesprochen haben und er eine glühende Rede gegen den Glauben gehalten hat. Und jetzt ist dieser Priester, schaltet jetzt plötzlich um, weil er merkt, da braucht ihn jemand. Und du merkst plötzlich, wie er ihr zuhört und sich ihr zuwendet und dann aus dem Zimmer geht. Und LeBlanc kriegt es überhaupt nicht mit seiner Welt zu fassen, weil es geht doch eigentlich um Fakten. Er braucht Fakten. Und dieser junge Priester lässt sich nun ganz auf dieses seelsorgerliche Gespräch ein. Das dauert Minuten, wie auch immer. Ja, und das war so eine Situation, die ist mir einfach total hängen geblieben, weil ich irgendwie dachte, ja, das ist etwas, was Religion, was Glaube wirklich kann, nämlich in Momenten, wo Menschen in einer großen Not sind, von sich selber weggucken und für diejenigen da sein und ihnen ein offenes Herz geben. Und du merkst dann auch dieses Herz dieses jungen Priesters ist ein wirklich reines. Er stellt so die positive Gestalt des christlichen Glaubens dar. Ja, und das fand ich so schön. Und du siehst dann selbst in den Augen von LeBlanc, diesem Meisterdetektiv und Atheisten, merkst du in den Augen, wie sich da dann nach und nach was verändert und der irgendwie denkt, ah ja, okay, das kann Religion dann irgendwie also anscheinend doch. So, und das fand ich einfach eine ganz, ganz, ganz starke, wundervolle Szene.
Und du? Ich möchte eigentlich direkt einsteigen in die inhaltliche Diskussion und würde dich eigentlich am liebsten jetzt fragen, aber vielleicht heben wir uns das für nachher auf, ob das einfach, was daran jetzt spezifisch etwas ist, was Religion kann. Du hast jetzt mehrfach gesagt, ja, das kann Religion oder das kann Glaube. Und grundsätzlich würde ich dir zustimmen und trotzdem würde ich quasi auch eigentlich dagegen halten wollen und fragen wollen, ja, kann das Religion oder Glaube oder ist das quasi einfach eine Form von Empathie und Mitgefühl, die unabhängig von Glaube oder Religion auch stattfinden sollte, immer mehr, ja, aber auch eben ohne das stattfinden kann und dass das nichts mit Glaube oder Religion zu tun haben muss, außer es ist jetzt sozusagen so dieses, ich mache das nur, weil ich einen Glauben habe oder weil ich religiös bin oder weil ich christlich bin. Aber bestenfalls ist das doch was man tut. Oder macht er das nur, weil er diese Rolle innehat? Oder macht er das sozusagen aus einem inneren Überzeugung heraus? Aber genau, vielleicht gehen
super
wir da...
Super Cliffhanger. Absolut. Da sollten wir unbedingt nachher drüber sprechen. Aber erstmal sollten wir ein bisschen was über die Serie sagen. Oder hast du noch eine Szene?
Ich habe noch eine Szene, ja. Ich habe noch eine Szene und die ist so ein bisschen out of the box, würde ich mal sagen. Und zwar geht es auch so ein bisschen darum, die Geschichte dieser Kirche, aber auch von diesem alten Priester so ein bisschen zu erzählen oder beziehungsweise auch die Geschichte seiner Mutter. Und meine Lieblingsszene ist eigentlich die, in der seine Mutter als junge Frau dargestellt wird, die quasi in vollem Zorn und voller Wut die komplette Kirche demoliert.
Zerlegt, ne? Wirklich.
Absolut. Also sie ist dargestellt von eben einer jungen Frau, lange blonde Haare, rotes, kurzes Kleid. Und den Kontext brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so groß da drumherum. Genau. Aber sie sucht etwas und sie ist aber auch voller Wut und Zorn. Und sie ist auch sehr, sehr eingeengt von Moralvorstellungen, die ihr entgegenschlagen sozusagen in diesem Kontext. Ihr Vater ist auch schon Priester an dieser Kirche gewesen und sie ist mit einem sehr engen Korsett sozusagen groß geworden und hat immer schon versucht, sich daraus zu befreien. Zumindest wird uns das erzählt in so ein paar kleinen Schnitten. Und sie ist so voller Zorn und Wut und sie geht in diese Kirche und metzelt quasi mit ihren Händen und allem, was sie hat, diese Kirche, diesen Altarraum, diese ganzen Gegenstände, die ja auch so häufig so als so heilig und so wichtig dargestellt werden. Sie metzelt das alles kurz und klein und dreht quasi in dieser Kirche vollkommen frei und macht alles kaputt. Und ich fand es so schön, weil ich fand, es hat was so Befreiendes. Also diese Vorstellung nicht nur befreiend eben von diesen Moralvorstellungen, die einem häufig in religiösen Kontexten, in konservativeren religiösen Kontexten begegnen, sondern auch so dieses Freimachen von dieser Raum oder diese Gegenstände sind heilig oder das darf man da nicht tun. Immer so dieses, das darf man aber nicht und so darf man in dieser Kirche nicht aussehen oder so darf man mit diesen Gegenständen da nicht umgehen oder man darf da nicht zornig sein oder wild. Und also unabhängig davon, dass sie da Dinge kaputt macht und natürlich Gewalt nicht gut ist grundsätzlich und keine Lösung ist zumindest.
Aber es ist eine geile Szene, kannst du sagen, was du willst.
Es ist eine geile Szene und genau, und ich habe es gesehen.
Wenn die Marienstatue auf dem Boden zerbirst und so.
Vollkommen, und das große Bild einfach in der Mitte zerrissen wird und sie einfach das komplette Altartuch und alles, was da drauf liegt, einfach so da runterzimmert.
Und das Kruzifix von der Wand gerobbt irgendwie.
Absolut, genau. Und so, wenn manchmal erwacht dann so, wenn ich sowas sehe, denke ich so, ach ja, da wäre ich auch gern dabei gewesen. Genau, aber das war so meine Lieblingsszene, nicht Lieblingsszene, aber das ist eine Szene tatsächlich, in der ich sehr hängen geblieben bin, weil ich so gedacht habe, so ja, das hat auch ganz viel symbolischen Charakter, was da passiert in dieser Szene mit dieser jungen Frau, die da komplett frei dreht in der Kirche.
Ja. Naja, und wie ihr quasi schon hört, jetzt sind wir schon mitten im kirchlichen Kontext dieses Filmes. Wir haben jetzt zwei Szenen genannt, die einfach ganz viel mit Glaubensvorstellungen und kirchlichen Räumen und Dingen zu tun haben. Also jetzt müssen wir vielleicht der ganze Film einfach ein bisschen was zum Inhalt sagen.
Genau.
Das spielt im katholischen Kontext. Ein junger Priester wird versetzt in eine, naja, Dorfgemeinde, amerikanische Vorortgemeinde oder sowas. Der junge Priester, ach so, vielleicht könnte man grundsätzlich auch dazu überhaupt mal sagen, dass dieser Film wahnsinnig gut besetzt ist.
Ja.
Daniel Craig haben wir ja schon genannt als Benoit Blanc. Dann Glenn Close spielt eine fantastische Rolle als die Gemeindehelferin.
Sekretärin, Frau für alles.
Genau. Und sie spielt auch, also sie spielt großartig, das kann man gar nicht anders sagen, finde ich. Josh Brolin spielt den alten, verknöcherten, naja, gerichtspredigenden Priester Wicks. Dann haben wir noch als den jungen Priester,
Josh O'Connor.
Genau, Josh O'Connor, also spielt auch fantastisch, finde ich.
Großartig.
Also wirklich, ist für mich fast mit die leuchtendste Gestalt in dem Ganzen. Ja, also nicht absolut. Nur von seiner Rolle, sondern auch vom Spiel.
Vielleicht kennen ihn einige aus dem, wenn ihr jetzt nichts vor Augen habt zu Josh O'Connor, vielleicht kennen ihn einige aus dem Film Challengers. Der war letztes Jahr im Sommer, es war so ein Tennisfilm.
der ist das, richtig.
Genau, ja, genau. Mit Zendaya und ihm als genau. einem von den beiden männlichen Protagonisten. Ach, genau.
Der ist das. Ach, ja, geil. Ja. Mila Kunis spielt
Mila
noch mit.
Mila Kunis, genau. Sie spielt die Polizistin quasi, die eigentlich genau. mit diesem Fall betraut ist und dann aber sehr schnell sich an eben Benoit Blanc wendet, weil sie auch nicht so wirklich genau weiß, was da jetzt eigentlich passiert ist.
Genau, und Jeremy Renner kennt man auch noch, spielt auch noch einen der Verdächtigen, sage ich jetzt mal so. Und also man merkt schon an der Besetzung, also es ist wirklich hochkarätig besetzt. Und also und bis in die Nebenrollen wirklich, finde ich, also hat man nichts auszusetzen. Das ist wirklich alles.
Absolut.
Tolle Schauspieler, ist toll inszeniert, Kamera, ein paar tolle Kamerafahrten, überhaupt diese, wenn die durch den Wald gehen, finde ich, das ist immer so eine irgendwie auch farblich total schöne Aufnahme, ne?
Es ist ein richtig, also auch ein sehr spannender Ort. Also die haben quasi eine Kirche genommen, die natürlich nicht so alt ist, wie die Kirche aussieht sozusagen, aber auch da ist es sehr, es hat schon fast so ein bisschen Kammerspiel-Atmosphäre, finde ich. Weil, genau. weil wir ein Ensemble haben, was viel gemeinsam spielt und gemeinsam irgendwie auch vor der Kamera ist. Ich glaube, es war auch in einem Kommentar, hat das auch jemand gesagt vom Cast, dass es sich eigentlich fast eher wie ein Theaterstück angefühlt hat als ein Film, weil es so ein paar theatrale Vibes hat. Und wie gesagt, so ein bisschen Kammerspiel-Atmosphäre. Es gibt viele Szenen in der Kirche, viele Szenen, wo eben viele aus dem Cast irgendwie zusammen da sind und in irgendwelchen Gesprächskreisen sitzen oder eben in den Kirchenbänken oder. Und das ist, ja, ich finde, es hat der Film hat es geschafft, sowohl vom Setting her als auch von den Orten, an denen gedreht wurde und mit der Kirche und so eine sehr dichte, intensive Atmosphäre herzustellen. Ja. Und das fand ich unglaublich gut. Und natürlich auch durch die SchauspielerInnen, aber eben auch durch die Orte, an denen irgendwie gedreht wurde und auch Kameraarbeit natürlich. Aber es war sehr, sehr, sehr dicht und sehr intensiv, finde ich, so die Atmosphäre, die in dem Film ja erzeugt wird oder durch den Film erzeugt wird. Genau.
Genau. Okay, zur Geschichte. Also, hab ja schon erwähnt, der junge Priester wird versetzt in diese Kirche, die ganz unter der Kontrolle von eben diesem Priester Wicks ist, von Josh Brolin, fantastisch gespielt. Und man merkt von vornherein, will dieser alte Priester Wicks den Jungen da gar nicht haben und würde den am liebsten wieder loswerden. Und man merkt auch, dieser alte Priester hat so eine Art Gefolgschaft, so eine Art Jüngerschaft, so eine Art kleinen, engen Kreis, mit denen er ganz, ganz dicke ist. Und ansonsten predigt er eigentlich Sonntag für Sonntag Gericht und lässt das auch gerne an irgendwelchen Leuten, die dort zum Gottesdienst kommen, aus. Und damit ist der junge Priester sehr, sehr unzufrieden. Also eins der großen Themen ist nämlich auch ein schon sehr unterschiedliches Verständnis von Kirche und Religion. Ja. Ja. Und der junge Priester sagt am Anfang schon, so wie er den Glauben versteht, geht es nicht darum, das Böse zu bekämpfen, sondern für die Menschen da zu sein, also sogar für böse Menschen da zu sein, um ihnen zu helfen, mit dem Leben klarzukommen und einen Weg zum Guten zu finden, sage ich jetzt mal so. Aber nicht in dem Sinne von Belehrung, sondern eher in dem Sinne von mit hindurchgehen.
Ich wollte gerade sagen, es wird, also genau, der alte Priester macht so sehr, wir sind jetzt schon mitten in der theologischen Diskussion. Genau, ja, der alte Priester macht so sehr dieses richtig und falsch und das ist gut und das ist böse auf. Und eigentlich der junge neue Priester sozusagen ist quasi da schon drüber hinweg. Also überwinde das Böse mit dem Guten. Also er sieht nicht mehr diese Differenzierung zwischen das ist gut und das ist schlecht, sondern er sieht einfach quasi den Menschen mit seinen Herausforderungen und Struggles und versucht quasi im Guten für diese Menschen da zu sein. Aber es geht auch um diese beiden, aber es passiert auch ein Mordfall. Also
darauf müssen wir jetzt endlich mal zu sprechen kommen.
Es passiert ein Mordfall und zwar relativ spät erst, aber er passt, also erst nach einer halben Stunde, glaube ich, ungefähr, ja, passiert dann der Mord. Und zwar wird eben dieser Priester oder der Vater vor Ort, dieser alte, sehr gerichtlich predigende Priester, stirbt, wird umgebracht, und zwar an seiner Karfreitagsmesse. In der Karfreitagsmesse, im Gottesdienst, nachdem er quasi von der Kanzel abgestiegen ist und sich kurz in einem kleinen Seitenraum, so einen sakristeiähnlichen Kabuff, sag ich mal so kurz, sich erholt und durchatmet, fällt er zu Boden, stürzt, ist ja erstmal bewusstlos, beziehungsweise dann auch sehr schnell tot.
Ja, und man findet ein Messer in seinem Rücken, und die große Frage ist natürlich, dieses kleine Kabuff war völlig leer. Und er war völlig alleine in diesem Raum, auch offensichtlich. Wie konnte das passieren? Also wie konnte er getötet werden, sozusagen?
Genau. Was ist eigentlich passiert? Und es ist auch sehr klar, wir haben ja schon gesagt, das ist so ein bisschen kammerspielartig. Es ist ein Ensemblefilm auch. Es ist auch sehr klar, dass irgendwer von den Menschen, die da waren, irgendwie damit was zu tun haben muss. Also genau. Es ist klar, es passiert in diesem Gottesdienst, und alle, die in diesem Gottesdienst sind oder Teil von diesem Gottesdienst sind, sind irgendwie verdächtig, beziehungsweise gehören zum Kreis der Verdächtigen. Und das sind
Aber es ist so ein typisches Agatha Christie-Setting, absolut, ne? Absolut. Quasi unmöglicher Mord.
Genau.
Und es gibt eben diese kleine Gruppe drumherum, genau, irgendwie, und
das
irgendwer davon muss
sagen,
es sein.
Ich wollte gerade sagen, das sind natürlich die Leute, die auch im Gottesdienst sind, also die kleine Gruppe von Menschen, die ERE um sich geschart hat, plus quasi dem neuen Priester, ist die Gruppe der Menschen, die irgendwas mit diesem Mord zu tun haben. Und du hast es schon gesagt, Agatha Christie, es funktioniert genauso. Also der Zuschauer weiß auch nichts und hat nichts gesehen, außer dem, was quasi die Menschen dann auch mitbekommen, wenn man nicht direkt einer von diesen Personen ist. Und genau, so geschieht es, dass dieser Mord stattfindet, und dann taucht eben irgendwann nicht nur die Polizei auf, sondern eben auch unser Ermittler Daniel Craig, Benoit Blanc, der zu den Ermittlungen hinzugezogen wird und da den Detektiv gibt und da Stück für Stück quasi sich mit den Leuten unterhält und versucht herauszufinden, was da jetzt eigentlich passiert sein könnte.
Genau. Und natürlich wird es auch eine Auflösung geben, die auch durchaus spektakulär ist. Zwischendrin steht noch jemand von den Toten auf, und es ist sehr schön gemacht, weil das durchaus auch ein bisschen vertrackt ist. Und man denkt, jetzt sind wir der Sache auf der Spur, und dann kommt es doch nochmal anders. Und ich finde, das ist sehr liebevoll und sehr schön inszeniert, sozusagen dieses Geheimnis, dieses Rätsel, was dort gelöst werden muss. Und spannend finde ich eben, wie schön dort immer wieder theologische Fragen und kirchliche Fragen und Fragen des Glaubens quasi wie nebenher eingewoben sind und dann doch relativ viel mit der Handlung zu tun haben. Also es ist fast ein kleines bisschen, finde ich, wie so ein theologisches Kriminalstück, würde ich das quasi nennen, weil der Glaube darin so eine zentrale Rolle spielt. Also es ist nicht nur Staffage und Kulisse, sondern mit diesem ganzen Mordfall und mit dem, was davor war und wie es und wo und sogar wo es endet, hat dann immer wieder ganz, ganz viel auch tatsächlich mit Fragen nach Gottesbildern, nach Realitätsdeutungen und kirchlichen Deutungsangeboten, möchte ich es mal so nennen, oder theologischen Fragen zu tun.
Ich hätte dich sonst jetzt gefragt, was für dich die Serie oder der Film, was für dich den Film besonders macht, aber du hast da jetzt eigentlich schon drauf geantwortet, ja, mit dem, was du eben gesagt, genau, hast. Wie du sagst, also es ist, also natürlich ergibt es auch Sinn. Es ist ein Stück es ist ein Film, und er spielt in diesem Kontext, und es geht um den Mord an einem Priester, und es geht um eine Gemeindesituation. Aber es wirkt nicht so, diese ganzen theologischen, religiösen, kirchlichen Aspekte wirken nicht so plakativ draufgelegt, genau, sondern sie sind quasi mit der Handlung verwoben und sie ergeben sich von dem, was auch inhaltlich passiert, und sie sind auch sehr eng mit den SchauspielerInnen beziehungsweise den verschiedenen Rollen verknüpft. Das ist auch ganz spannend, weil natürlich auch so zum Beispiel diese Gruppe von Menschen, die eben zu dem alten Priester noch gehören, seine Schafe quasi, weil die natürlich auch so ganz spezielle Rollenbilder haben oder Rollen einnehmen, die wir teilweise genauso eben auch im biblischen Kontext wiederfinden. Also eben zum Beispiel einfach die Kirchendame, die heißt Martha. Und natürlich, genau, haben wir auch eine Martha in der Bibel. Und das ist auch eine Figur, die sehr, sehr dient und sich sehr aufopfert. Und die Rolle in diesem Film ist natürlich auch eine Martha, die sehr aufopferungsvoll ihre Arbeit tut und das von vielen aber dann nicht gesehen oder gewertschätzt wird. Also wir haben teilweise auch wirklich durch die Namen oder eben durch diese Rollen und die Figuren ganz, ganz, ganz dichte Rollen, ganz dichte Figuren, die wir in der Bibel wiederfinden, die sich ganz intensiv mit Glaubensthematiken auseinandersetzen, die persönliche Geschichte mit Glaubensthematiken oder ihrem Glauben oder ihrer Religiosität auch haben. Auch es ist eine Frau da, die ist an den Rollstuhl gebunden.
Genau.
Und so auch solche Fragen wie: Glauben wir eigentlich an Wunder? Das wird nie explizit verhandelt, aber es schwingt so ein bisschen als Thema immer mit, weil die Frau eben sehr viel spendet. Und irgendwie so die Frage ist: Kann Glaube machen, dass sie irgendwann wieder gehen kann? Oder kann es ihr so viel Kraft geben, dass sie irgendwann wieder stehen kann und diesen Rollstuhl nicht mehr braucht? Und inhaltlich quasi zu sagen, so diese Themen, so was kann Glaube auch bewirken in einem Menschen und wie viel, genau, Zutrauen hat ein Mensch auch in einen Glauben oder in eine Überzeugung, dass es sogar mit solchen Themen zusammenhängt, wie kann hier ein Wunder geschehen oder nicht. Das ist quasi eigentlich so das Topic rund um diese Frau mit diesem Rollstuhl. Genau, und das ist so direkt mit dem Inhalt und mit der Geschichte, die erzählt wird, verbunden und so ineinander verflochten, auf eine ganz harmonische und auch schöne Art und Weise, auch wenn es jetzt irgendwie eine Kriminalgeschichte ist, aber eben nicht so draufgeklatscht, wie Religion eben einfach manchmal in Filmen oder auch Serien genutzt wird, um eine bestimmte Message zu verbreiten oder, genau, zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Genau.
Ja, das fand ich nämlich auch. Der Wake Up Dead Man ist irgendwie nie wirklich preachy oder so, sondern er stellt so verschiedene Zugänge und Sichtweisen, ja, auf die Religion, auf die christliche Religion in diesem Fall da, von einer ganz starken atheistischen Perspektive, die auch irgendwie gut nachvollziehbar ist, über so eine sehr konservative, gerichtspredigende, kontrollierende Perspektive von dem alten Priester bis eben zu dem jungen Priester, wo der Mensch und der Dienst am Menschen im Mittelpunkt steht, mhm, und der Glaube sich darin äußert, jetzt nicht nur als Soziales, also da ist schon klar, da geht es auch um Gottesdienst, aber es versucht eben so diese den Menschen ernst zu nehmende Perspektive zu leben. Und diese Perspektiven, die werden alle eigentlich schön dargestellt. Klar, der Film hat eine Wertung, also es ist schon relativ klar, dass nicht die alte, konservative, kontrollierende Weise quasi, ja, vertreten wird. Ja. Aber ob man nun eine atheistische Perspektive einnimmt oder eher Gefallen an diesem sich hingebenden jungen Priester findet, ich finde, das lässt der Film wohltuend offen und predigt eben nicht. Also es, ja, ist, genau, also das wollte ich eigentlich nur sagen. Er ist eigentlich nicht preachy. Das hat mir gut gefallen. Und du hast vollkommen recht. Ich finde auch, das findet man nicht so oft, weil das gar nicht so leicht ist, finde ich, das Thema Religion in so einer Form entweder nicht nur völlig kritisch, also das ist noch relativ einfach, Religion relativ sehr kritisch darzustellen oder von, ja, mir aus missbräuchlich oder sehr positiv, aber so diese Zwischentöne und dass es eben nicht so wirkt als, das soll mir jetzt verkauft werden, mhm, weil darum geht's, glaube ich, wirklich nicht. Also es ist nicht gemacht, um ein predigender Film zu sein. Und trotzdem ist er damit auf eine ganz schöne Art und Weise ein schönes Beispiel, um sich mit Religion und Christentum zu beschäftigen.
Voll, auf jeden Fall. Wir sind inhaltlich jetzt schon ganz gut eingestiegen, genau. Und möchte trotzdem aber nochmal fragen, gibt es irgendwie ein konkretes Thema oder sowas, was du, oder eine Fragestellung vielleicht noch spezifischer, nicht nur so das Weite, was wir jetzt gerade schon hatten in Bezug auf Religion und Glaubensthema, irgendwas, was du noch mitgebracht hast?
Naja, eigentlich habe ich davon jetzt schon eine Menge gesagt, von dem, was ich mitgebracht habe. Ich würde sagen, grundsätzlich wäre für mich die Frage des Gottesbildes. Die Kernfrage, die theologische Kernfrage dieses Films. Nämlich, kann man an Gott glauben oder nicht? Und wenn, wie sieht man Gott? Als jemand, der versucht, Ordnung herzustellen? Oder als jemand, der, ich sag's mal mit dem Jesuswort, der das hundertste Schaf sucht, um es zu retten, um mit ihm zusammen zu sein. So. Und genau, also so die Frage nach dem Gottesbild wäre meines Erachtens die große theologische Frage, die sich dann eben in solchen Gesprächen ausdrückt oder eben auch in der Szene, wie ich sie am Anfang beschrieben habe, wo der Priester plötzlich seine eigene Not, nämlich seine Unschuld zu beweisen, wirklich quasi fast vergisst. Nee, du merkst, er vergisst sie nicht, aber er schaltet um. Jetzt geht's nicht mehr um mich, sondern um diese Frau, mit der ich gerade telefoniere, die und deren Not. Und er ist dann wirklich auch glaubhaft für sie da. So, ne? Und bei diesem Priester Wick geht's halt am langen Ende immer um Macht und Kontrolle. Das sind zwei und Ordnung. Ne? Also, aber diese drei Begriffe hängen ja auch zusammen. Also,
das wäre tatsächlich so ein bisschen mein Thema gewesen, was ich mitgebracht habe, so ein bisschen davon ausgehend, weil der Film jetzt dann natürlich auch in einer Zeit veröffentlicht wurde und rauskommt, wo es wieder Tendenzen dazu gibt, dass Religion instrumentalisiert wird für quasi den eigenen Zweck oder die eigenen Mittel, die eigenen Anschauungen und es wieder so ein bisschen Religion eben genutzt wird oder eben auch einzelne Zitate beziehungsweise biblische Aussagen genutzt werden, um ein bestimmtes Bild von der Welt und ein bestimmtes Bild von dem, was richtig ist, aber auch ein bestimmtes Bild von dem, was falsch ist, zu konstruieren und zu zeigen, das ist die richtige Art und Weise und das ist die falsche Art und Weise. Und ich finde, das ist natürlich etwas, was immer Thema ist bei Religion, besonders bei Kirche beziehungsweise institutionalisierter Religion, dass es herausfordernd ist, viele verschiedene Ausprägungen auch von Glaube zusammenzuhalten, beziehungsweise nicht dahin sich zu entwickeln, zu sagen, das ist die richtige Art und Weise zu glauben oder diese Überzeugungen sind richtig und diese Überzeugungen sind falsch, beziehungsweise dann eben diese Unterscheidungen zu nutzen. Und das ist ja eigentlich der Hauptpunkt, um eben ein Feindbild zu konstruieren oder Menschen auszugrenzen, Menschen abzuwerten oder zu sagen, es gibt eben verschiedene, Menschen sind unterschiedlich gut, je nachdem, ob sie sich daran halten oder nicht oder ob sie diesem Bild entsprechen oder nicht. Ich finde, das ist so eine Anschlussfrage, die sich so ein bisschen stellt in Bezug auf diesen Film, aber eben auch die aktuelle politische Situation, weil ja auch gerade eben, besonders auch in Amerika tatsächlich, einfach Religion wieder in bestimmten Kontexten genutzt wird, um auch zu sagen, so wir sind die Richtigen, wir halten uns an die Bibel und wir halten das Wort und das macht uns quasi zu den Besseren, zu den Menschen, die eben auch vielleicht sogar von Gott ausgewählt wurden, um quasi auch auf dieser Welt irgendwie Gutes zu tun oder die richtigen Sachen zu vertreten.
Ja, ich würde mal sagen, das ist eine Problematik, die es in der Religion oder nicht nur in der Religion, ich glaube, das ist ein dem Menschen innewohnendes Problem. Also was sich dann in der Religion immer wieder eine besondere Zuspitzung findet, weil wenn du Gott auf deiner Seite hast, der quasi mit dir sagt, also was böse und was gut ist, dann hast du natürlich auch ein anderes Standing, als wenn du nur sagst, ich finde das schöner oder ich finde das schöner oder das ist, klar, das mag ich nicht und das mag ich nicht und das mag ich schon. Aber diese Problematik zieht sich ja quasi auch durch die Evangelien, ne? In ganz vielen von den Streitgesprächen, die Jesus mit anderen Gläubigen führt, findet man letzten Endes diesen Mechanismus, dass es quasi Menschen gibt, die mit ihrer Religion kontrollieren wollen und einordnen wollen, Macht ausüben wollen, und die große Angst davor haben, dass Dinge verwässern könnten, meinetwegen. Und dann hast du in Jesus eine Gestalt, die sich gerade zu den Ausgestoßenen, zu den Sündern hingezogen fühlt und bei denen ist, mit denen feiert, mit denen Feste feiert und die, ich sag mal, ähnlich wie dieser Priester in diesem Film, die versucht, also ich nenne es mal, zum Leben zu lieben, sage ich jetzt mal. Und das könnte man jetzt verurteilend verstehen, als ob, aber so lese ich Jesus nicht, quasi, als jetzt der kommt, um sie zum Leben zu lieben. So meine ich es nicht, sondern wirklich mehr dieses mit ihnen sein, mit ihren Nöten, in ihren Nöten, ihnen zu begegnen, sie eben nicht dieses Verurteilende, sondern wie vorhin gesagt, ja, die in Ordnung sind, stehen lassen. Und das hundertste Schaf suchen gehen, weil das irgendwie die göttliche Nähe braucht.
So. Ich finde es spannend, von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich jetzt so ein bisschen in meinem Kopf die Schlussfolgerung gezogen, dass Religion fast immer etwas mit Macht und Hierarchien zu tun hat, aber Glaube nicht. So.
Ja, also, ist bestimmt ein bisschen zu simpel, aber ja.
Also eben genau, vollkommen überspitzt formuliert, aber dass quasi diese als institutionell verfasster Glauben eine Religion auch häufig was damit zu tun hat, dass irgendwer einen Kanon festlegt, irgendwer sagt, dass das sozusagen die Regeln sind, an die sich gehalten werden, dass das eben das Buch ist, was maßgeblich ist, dass das dass diese Figur oder diese Person derjenige ist, der Messias ist und an den wir uns glauben, der für uns Gottes Sohn ist. Dass diese Dinge auch immer was damit zu tun haben, dass jemand das irgendwie festlegt und dadurch auch immer ein Stück weit so Hierarchien entstehen, beziehungsweise natürlich auch sehr schnell eben Macht ausgeübt wird, wenn gesagt wird, das ist eben richtig und das ist falsch oder das sind die Dinge, an die du dich zu halten hast.
Und so Hörigkeiten auch, ne?
Genau, Hörigkeiten, also, genau. Und und dem gegenüber steht ja witzigerweise eben eine Figur aus der Bibel mit Jesus Christus, der das viel offener gedacht hat und viel weiter gedacht hat und dem quasi viel mehr die Menschen als die Regeln und die Einordnung wichtig waren. Du hast vorhin gesagt, Gott als derjenige beziehungsweise Gott als Entität, die Ordnung schafft und hast dann irgendwie gesagt und nicht der das und das tut. Und ich hatte direkt in meinem Kopf, nee, Gott nicht als die Gott als etwas, das Ordnung schafft, sondern Gott als etwas, das quasi auch das menschliche Chaos hält.
Ja,
also,
genau.
Und da sind wir dann wieder bei deinem Gottesbild, das ist zumindest mein Gottesbild, dass Gott quasi auch das Chaos und das menschliche Chaos hält. Also, dass ich das quasi nicht selber halten muss, sondern dass das von Gott gehalten wird und deswegen ich gar nicht das Bedürfnis haben muss, irgendwie göttlich oder religiös legitimierte Ordnung zu schaffen oder irgendwie etwas einzuordnen oder zu sagen, das ist richtig oder falsch, weil das vielleicht nicht meine Aufgabe ist, sondern meine Aufgabe ist, darauf zu vertrauen, dass dieses Chaos gehalten wird und Menschen mit diesem Chaos mit Menschen unterwegs zu sein und sich dessen bewusst zu machen und das nach außen irgendwie zu strahlen und da in einer Freundlichkeit den anderen Menschen in ihrem Chaos zu begegnen.
Ja, genau. Also ich hatte das ja vorhin übrigens als ein Beispiel genannt von etwas, was ich selbst so deuten würde, sondern als etwas, was sozusagen in diesem Film als eine Deutungsebene der Religion genannt wird. Ein Gott, der Ordnung schafft. Ne? Ja. Ich bin da ganz bei dir, würde aber trotzdem gerne noch, bevor man das so wegwischt, weil das macht man natürlich gerne, die Spießer, weißt du, die will ich zumindest nochmal einen kurzen Augenblick innehalten und das Bedürfnis verstehen. Mhm. Weil ich verstehe das Bedürfnis total, dass man in der Welt nach Orientierung sucht.
Absolut.
Und dass man meinetwegen auch das Gefühl hat, Gott, ich verstehe die Welt nicht mehr und hier geht doch ganz viel den Bach runter. Ja. Würden wir uns nur an das halten, was in der Bibel steht oder was Prophet XY sagt oder was Guru Epsilon sagt oder, dann können wir sozusagen, dann würde die Welt besser aussehen. Also ich würde auch dieses Bedürfnis gar nicht grundweg vom Tisch schieben, sondern die Frage ist immer, was folgt daraus? Folgt daraus quasi das Bedürfnis, andere zu kontrollieren, dass sie das nämlich genauso machen müssen, wie man das selber sieht oder wie man denkt, dass die Bibel es sagt oder wie Priester XY oder Guru Y es behauptet? Also müssen die anderen da quasi reingegängelt werden? Oder, das wäre ja ein positiver Ansatz, dass jemand sagt, boah, ja, ich merke, das Leben überfordert mich irgendwie, ich merke, boah, aber mir hilft es, keine Ahnung, die 10 Gebote zu lesen und zu sagen, ja, daran will ich mich orientieren. Mhm. Oder die Bergpredigt zu lesen und zu sagen, ja, an diesen Regeln möchte ich mich orientieren, das gibt meinem Leben Ausrichtung und Sinn. Bis dahin würde ich immer sagen, ja geil, super, kein Problem. Die Frage ist, muss ich das auch machen? Also denkst du, ich muss das auch machen? Oder denkst du, wenn ich eine andere Deutung habe, musst du mich einnorden, damit ich das genauso sehe wie du? Da fängt halt das ganze Ding an von einer positiven Orientierung, die einem Religion geben kann und der Glaube geben kann, in was Kontrollierendes und in ein Machtgefälle überzugehen. Und da wird's dann, finde ich, anstrengend und auch gefährlich und missbräuchlich. Ja. Aber wenn jemand, welche Gebote auch immer und seien's die abstrusesten, für sich als Orientierung wahrnimmt, dann würde ich erstmal sagen, ja, warum nicht? Herzlich willkommen.
Und das Spannende ist ja auch, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen hängen geblieben, das müssen wir auch nicht sagen, wir sind alle Menschen und wir sind auch alle grundweg ein bisschen egoistisch. Also wir hängen auch irgendwie an uns so und sind auch in mit unseren Gedanken und unserem Leben verstrickt und ist auch alles schön und gut. Und das größte Gebot ist ja auch eigentlich das Doppelgebot der Liebe. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wo du eben gerade davon sprachst, dass das sozusagen missbräuchlich werden kann, wenn ich sage, ich habe das Gebot für mich angenommen, das muss jetzt auch für dich gelten. So funktioniert es ja zum Beispiel beim Doppelgebot der Liebe in dem Sinne nicht, sondern wenn ich das für mich annehme, dann ist das ein positives Gebot, dann möchte ich mich daran halten. Und dann heißt es aber eben gleichzeitig auch, dass ich mich sowieso dann mir gegenüber wie dir gegenüber verhalte. Und das kann ich mir von anderen wünschen, aber das kann ich ihnen nicht aufoktroyieren oder das kann ich nicht sagen, du musst das jetzt machen. Und genau. Gleichzeitig, wenn das für mich gilt, dann gilt es aber eben auch im doppelten Sinne. Also das gilt, dass ich für mich entscheide, ich halte mich an die Regel und das bedeutet, dass ich mir selbst gegenüber zugewandt und freundlich sein möchte. Und das heißt gleichermaßen, dass ich auch anderen gegenüber freundlich und zugewandt sein möchte. Ja. Und das ist ja irgendwie so der Clou bei diesem Doppelgebot, beziehungsweise diese Raffinesse darin, dass es etwas ist, woraus man in dem Sinne keinen Zwang einem anderen gegenüber machen kann oder nicht sein kann, womit man Macht jemand anderem gegenüber ausüben möchte oder kann. Genau.
Ja, genau. Und das Doppelgebot der Liebe fängt ja mit der Liebe zu Gott an. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deinem Verstand. Und dann und deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und ich finde immer da, wo Religion anfängt, so toxisch zu werden, ne, da wird quasi die Liebe zu Gott als das Höchste genommen. Alles für Gott und Gottes Gebote müssen befolgt werden und so weiter. Aber was du gerade formuliert hast, was du gerade erzählt hast, tritt in den Hintergrund. Und in diesem Gebot, und Jesus sagt das ja auch so, die beiden sind gleich. Die gehören zusammen. Die kann man eben genau gerade nicht trennen, weil Liebe zu Gott ohne die Liebe zu deinem Nächsten, so wie du dich selber liebst, wird halt schnell herrschend und toxisch und kontrollierend. Genau. Und andersrum könnte man vielleicht sagen, wenn es nur, also in Gänsefüßchen, nur Liebe zum, nee, das könnte man mal diskutieren, ob das auch andersrum quasi ist. Also jetzt meine These wäre kurz, die mir gerade so durch den Kopf geht, ob das quasi, wenn man nur den Nächsten liebt wie sich selber, dann kommt ja auch ganz schnell so eine Beliebigkeit unter Umständen rein. Also weißt du, was ich meine? Dann ist es viel Gefühl, alles ja, schön und toll. Aber das Orientierende, was die Liebe zu Gott vielleicht geben könnte, weil sie sich an was außerhalb orientiert, also nicht nur auf das eigene guckt und an dem orientiert, sondern an etwas, was von außen kommt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, diese beiden Ebenen sind wirklich nicht zu trennen. Ich weiß nicht, konnte ich das klar machen?
Also ganz kurz möchte ich einhaken bei dem Begriff toxisch. Das ist natürlich, also das einfach nur, weil der aktuell sehr inflationär benutzt wird. Ich möchte einen anderen Begriff anbieten, der vielleicht irgendwie ein bisschen klarer, glaube ich, macht, was du meinst. Dass man sich in so einem starken Gottesbezug oder so einer sehr starken Gottesliebe vielleicht auch so sozusagen weltfremd wird, also sich in einem Außen, in einer Gottesbeziehung verliert, die nichts mehr sozusagen mit der Gegenwart und den Menschen, mit denen man umgeben ist und dem Weltbezug zu tun hat. Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz, ganz großer, wichtiger Aspekt, der eben auch in Bezug auf Jesus immer deutlich wurde, dass es auch immer sozusagen darum geht, das Ganze irgendwie auf dieser Welt zu verhaften, beziehungsweise mit dem umzugehen, was man vor den eigenen Augen hat und den Menschen, die einem gegeben sind und die um einen herum sind. Und dass dieser sehr starke Gottesbezug eben vielleicht dazu führt, dass das in den Hintergrund rückt und man vielleicht eben auch weltfremd wird, beziehungsweise nicht mehr der Welt zugewandt ist.
Oder dem Nächsten eben auch.
Oder dem Nächsten, ne? Genau, dem Nächsten und der Welt nicht mehr zugewandt ist. Und ich glaube, das ist so dieser eine Aspekt im Gottesbezug. Und was du meintest, sozusagen dem gegenüber quasi, wenn man eben immer nur in einem Selbst oder in einem Bezug auf das Gegenüber ist, dass es dann vielleicht dazu tendiert, so ein bisschen wahllos oder beliebig zu werden. Genau. Eben, wie du sagst, beliebig. Also dass es quasi, dass die Verankerung fehlt eben in dem Glauben, der ein Orientierungspunkt sein kann für das eigene Leben. Und man vielleicht dann einfach nur zu sehr im Außen ist und bei anderen Menschen oder eben auch nur noch bei sich und dieser externe Orientierungspunkt vielleicht fehlt.
Genau. Ja, das war so genau, dankeschön. Gut zusammengefasst, was ich habe sagen wollen. Dankeschön, Jana.
Gerne.
Super.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie sind wir da jetzt hingekommen?
Naja gut, wir sind ja, also die Frage quasi von Wake Up Dead Man ist ja, wie gesagt, wie versteht man Glauben?
Ja.
Gott.
Ja, voll. Ja.
Wie versteht man auch den Gottesbezug und die Gottesbeziehung.
Ja.
Und dann aber natürlich eben genau das, was wir gerade besprochen haben, auch die Beziehung zum Nächsten. Ne? Und deswegen, ich finde, wir reden völlig zu Recht über dieses Doppelgebot der Liebe im Zusammenhang mit diesem Film, weil der Film quasi verschiedene Schieflagen oder ja nicht ausmalt, sondern die als Vorlage, als Metapher nutzt, um seine filmische Geschichte zu erzählen.
Ja.
So, deswegen sind wir da, ist das eigentlich genau richtig, finde ich.
Ja, voll.
Ja, also von daher wäre natürlich auch nochmal die Frage, genau, da können wir, weil du ja vorhin, da hatten wir ja den schönen Cliffhanger, als du quasi auf meine Lieblingsszene geantwortet hast, wo ich sagte, naja, hier zeigt sich die Schönheit des Glaubens.
Oder was Glauben kann und Religion, genau, ja.
Genau, was Glauben und Religion kann, genau. Sozusagen, genau. Und du auch richtigerweise gefragt hast, naja, ist das denn nicht einfach, also gebietet das nicht die menschliche Empathie,
ja,
füreinander da zu sein? Was hat denn das mit dem Glauben zu tun, sozusagen, ja, als ja, kritische Nachfrage?
Genau.
Und darauf wollte ich natürlich schon noch gerne antworten.
Und los.
Ja, genau. Also ich grundsätzlich erstmal verstehe ich die Anfrage völlig und ich finde, sie ist auch völlig zu Recht. In dem Setting des Filmes geht es ja nun aber auch um Lebenswelten und um Glaubenswelten und um Lebensperspektiven. Und wir haben jetzt ja lange Zeit genutzt, um deutlich zu machen, dass man Glauben so oder so deuten kann. Ne? Ordnungsverliebt, machtverliebt oder eben, wie hast du es genannt, das Chaos haltend. Im Chaos miteinander sein,
ja,
und zu glauben, dass man dem anderen Gott im Chaos bringen kann und der andere einem Gott im Chaos bringen kann. So, ja, ne? Und ich finde halt sozusagen, ja, man kann natürlich auch einfach nur sagen, die Empathie gebietet es, jemandem zuzuhören und so. Aber ich finde, in dieser Szene, die ich beschrieben habe, ist dieses Umschalten so schön zu merken, weil dieser Priester ja eigentlich ein völlig anderes Anliegen hat, nämlich die eigene Haut zu retten.
Mhm.
Und er braucht diese verdammte Information. Und dann fängt die Frau an, und weil sie weiß, dass er ein Priester ist. Und nur deswegen erzählt sie ihm das. Also ja, wenn er jemand ganz Normales wäre, würde sie ihm das nicht erzählen. Aber weil sie weiß, dass er ein Priester ist, öffnet sie ihr Herz am Telefon und schüttet ihm ihre großen Probleme aus. Und in dem Augenblick geht dieser junge Priester halt, also nicht nur in die Rolle des Priesters, sondern in das Priestersein hinein,
mhm,
und sagt, ja, stimmt, deswegen bin ich da. Und das fand ich so schön. Weißt du, also nicht, dass das andere Menschen nicht auch können, sondern dass hier jemand gezeigt wird, der eigentlich gerade überhaupt keinen Kopf für irgendwas hat und dem aber jemand sich öffnet wegen seiner kirchlichen Rolle und der dann aber nicht einfach nur die Rolle abspult, sondern sie wirklich lebt, hineingeht und sagt, ja, genau, deswegen bin ich Priester, um jemandem wie dir zuzuhören und für dich da zu sein. Und jetzt bin ich mal gerade egal. Genau, das ist sozusagen, finde ich, das, und ich finde, das kann Religion im besten Sinne.
Ja.
Also so eine Situation hättest du halt nicht, wenn er ein Autoverkäufer wäre, der diese Information von der Frau braucht. Also zumindest relativ wahrscheinlich nicht, sondern ihr Vertrauen zu ihm ist deswegen da, weil er für das Priesteramt steht, für die
Religion
steht.
Weil er eine Rolle
steht.
Hat, genau, weil er eine ganz genau, explizite
genau,
Rolle hat.
Genau. Deswegen meinte ich, das kann Religion.
Ich glaube, aber es können auch andere Rollen sein. Also ich stimme dir vollkommen zu bei allem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, es können auch andere Rollen sein natürlich. Es gibt auch, ganz basal gesagt, die Rolle von TherapeutInnen, die dir quasi auch einfach zuhören.
Genau.
Und ich glaube, aber sozusagen das Mindset hinter dieser Rolle ist ein anderes. Ich habe eben gerade mich sehr an meine Zeit im Vikariat erinnert, in der wir im Krankenhaus waren und unser Krankenhausseelsorgezeit hatten. Das waren irgendwie, glaube ich, 2 Monate, die ich im Krankenhaus war.
Mhm.
Und da ganz häufig so ein bisschen die Frage, worüber wir natürlich auch gesprochen dann haben in der Ausbildung, war, wie schaffe ich es, dieses auch Leid der Menschen da oder eben auch von dieser, in diesem Gespräch jetzt aus dem Film, wie schaffe ich das Leid zu halten, ohne und mich da quasi rauszunehmen? Also mich als Mensch rauszunehmen im Sinne von meine Interessen an diesem Menschen, die Fragen, die ich vielleicht einfach als Jana hätte, weil ich mich dafür interessiere, was vielleicht in diesem Krankenhaussetting dieser Mensch für eine Krankheit hat und wie der Verlauf ist und sowas, dass das quasi einfach alles komplett zurücktritt und ich eben voll in die Rolle der Seelsorgerin trete. Und das aber auch bedeutet, dass ich nichts will von dieser Person. Ich muss auch nicht wollen, dass die Person geheilt wird. Also körperlich schon mal gar nicht, aber eben auch nicht psychisch oder seelsorglich. Natürlich ist es schön, wenn es der Person danach besser geht, weil sie das Gefühl hat, sie konnte etwas abgeben. Aber so sich darüber Gedanken zu machen, und das haben wir eben in dieser Zeit in der Krankenhausseelsorge sehr viel gemacht, was macht diese Rolle aus, in der ich dann bin, wenn ich als Seelsorgerin irgendwie am Bett von einer kranken Person im Krankenhaus bin? Wie trete ich ganz zurück? Und vielleicht, und das passt eben auch zu dem, was wir vorhin hatten, wie schaffe ich es, mich auch und dieses Gespräch auch in die Verantwortung eines Glaubens zu legen, wo ich davon ausgehe, dass ich auch als Mensch in diesem Chaos gehalten bin von Gott. Und ja, damit auch unser Gespräch. Und ich zwar das Gespräch führe, aber ich nicht die Verantwortung dafür habe, dass dieser Mensch in dem Sinne geheilt wird. So.
Ja.
Sondern ja, quasi und, auch dieses ja. Gespräch quasi vor Gott lege. In dem Bewusstsein, ja, dass ich auch Mensch bin und auch in diesem Chaos selber bin.
Und gehalten bin, ne?
Genau.
Und ich finde, das wird so wunderschön an dieser Szene, die ich vorhin geschildert habe, deutlich, ne? Ja. Wie gesagt, der Detektiv ist dann ja im Nebenraum, weil der Priester geht ja raus und du merkst, der hat irgendwie eigentlich überhaupt kein Verständnis für dieses Gespräch, weil er ja eben den Fall lösen will und weil er ja selber Atheist ist und eigentlich nichts für die Religion übrig hat, außer so Philosophierereien. Und dann kommt er in den Raum, in dem der Priester ist und du merkst, er kommt dort hin, um zu sagen, so jetzt, Alter, ne, Zeit, es ist Zeit, hör mal auf jetzt. Und in dem Augenblick hört er gerade noch mit an, wie der Priester mit dieser Frau am Telefon betet.
Ja.
Ne? Und das ist auch so ganz schön, also das ist eben nicht theatralisch erzählt, so und lieber Gott, mach doch, sondern dieser Priester ist eben ein wirklich feinfühliger Mensch, der einfach ganz normal ein Gebet für diese Frau spricht, ein schönes, schlichtes Gebet. Und in dem Augenblick, finde ich, sieht man in dem Gesicht von Daniel Craig eben so eine Bewegung, wo er so eine Ahnung von dem kriegt, also dass Religion eben eine Ebene berührt oder etwas mit hineinholt, was du halt ohne Religion nur ganz schwer kriegst. Mhm. Ne? Und das meinte ich sozusagen, ja, der Priester hört zu, das kann jeder, und wendet sich ihr zu, das kann jeder, das stimmt. Aber dieses, ich nenne es mal, Gott in das Leid hinein mitholen. Und sei es auch nur ein ausgedachter Gott, ne? Wir müssen jetzt ja gar nicht festlegen, ob es diese Entität gibt oder nicht. Aber diese Hoffnung auf eine Hilfe, die man nicht selber machen muss, sondern die von außen da ist, wie du es vorhin genannt hast, die einen im Chaos hält. So, das fand ich einfach total stark. Und ich finde, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal von Religion. Das kannst du ohne was Außenstehendem schlecht machen, oder?
Und ja, will ich jetzt nicht drauf antworten, aber sondern ich wollte gerade sagen, und eben aber auch, nee, da sind wir dann direkt quasi bei dem, was wir vorhin im Doppelgebot der Liebe haben. In diesem kleinen Seelsorgegeschehen ereignet sich quasi das Doppelgebot der Liebe, weil Gott mit da ist und die Zuwendung. Und aber auch die Selbstgewissheit, dass sich Selbstbewusstsein, sich Gottesbewusstsein und sich dem Gegenüberbewusstsein, mit dem man gerade in dieser Situation ist. Und das ist ja quasi das Best-Case-Szenario quasi, was geschehen kann in dem Moment.
Ja, exakt. Ja.
So.
Genau. Super.
Haben wir doch jetzt, haben wir doch. Wir haben es doch fertig analysiert jetzt.
Genau. Ja, Jana, wem empfehlen wir denn diesen schönen Film? Also ihr habt jetzt gemerkt, dass wir den großartig finden.
Absolut.
Natürlich. Und wir haben jetzt ja gar nicht die ganze Handlung verraten und so weiter und haben uns sofort in theologischen Gesprächen vertieft. Aber ich finde, das geht auch mit so einem Film. Und das hat man nicht so oft.
Wir haben nicht gespoilert. Wir haben gar nicht groß gespoilert.
Nichts gespoilert. Nee. Ja. Das ist voll geil. Also wer sollte sich diesen, oder wer kann sich diesen Film angucken?
Also ich glaube grundsätzlich alle Menschen, die Interesse an Religion und Spiritualität und Glaubensthematiken haben, das ist tatsächlich einfach sehr, sehr spannend. Natürlich irgendwie, es geht um christlichen Glauben, aber trotzdem ist es einfach sehr spannend zu sehen, wie das umgesetzt wird und was, wie auch damit so ein bisschen gespielt wird. Und ich habe auch gelesen in einem Artikel, dass eben der Regisseur Ryan Johnson auch eine sehr konservative, also sehr konservativ aufgewachsen ist, christlich konservativ. Und ich will jetzt nicht sagen, der hat mit dem Film auch einiges verarbeitet, aber der hat natürlich Insiderwissen sozusagen.
Das merkt man auch, ne?
Genau, ja, genau. Und das spielt sicherlich auch dazu damit rein. Aber ja, ich glaube, alle Menschen, die irgendwie vielleicht auch sich in dem Kontext befinden oder selber auch Teil von einer religiösen Gemeinschaft sind, für die ist das, glaube ich, super spannend. Und es ist noch gar nicht groß vorgekommen, aber ich möchte es jetzt noch einmal sagen, es ist ein Kriminalfall, es ist ein Whodunit. Ich bin ein sehr großer Agatha Christie-Fan. Ich habe tatsächlich schon als 14-Jährige oder 15-Jährige dann spätestens, glaube ich, hatte ich alle ihre Bücher und habe tatsächlich alle ihre Kriminalromane gelesen.
Ja.
Also ich bin ein sehr großer Kriminalroman-Fan. Das heißt, alle Menschen, die auch nur im entferntesten Spaß an einem guten Kriminalfall haben oder an einem Whodunit oder Agatha Christie mögen und diese ganzen alten Geschichten sozusagen, Verstrickungen, wo nur ganz am Schluss dann klar wird, was eigentlich passiert ist, auf jeden Fall diesen Film anschauen. Und er wird auch im Verhältnis zu den anderen, wie heißen sie, Scissors Out Filmen, sagen auch viele, dass sie finden, dass das der beste Film ist.
Ja, ich würde glaube ich auch sagen, es ist der beste. Also natürlich auch, weil mich die Thematik noch mehr anspricht.
Ja.
Aber ich würde auch noch dazu sagen, es ist nämlich nicht nur ein schöner Whodunit, sondern auch ein schöner Howdunit.
Ja,
also wie ist es passiert und
absolut.
So. Das ist ganz, ganz schön. Und ich würde, also wenn man den so als Gemeinde oder als Hauskreis oder als Bibelkreis miteinander gucken könnte, hat man einen wunderschönen, vergnüglichen Abend, wo man einen tollen Krimi sieht und kann danach noch schön über Gottesbilder oder solche Dinge diskutieren. Also eigentlich perfekt.
Ich würde das Setting sogar noch ein bisschen verändern. Ich würde sagen, warum nicht gleich in der Kirche gucken? Einfach einen Filmabend in der Kirche mit Leinwand und danach einer kleinen Diskussion quasi. Ist richtig schön mit Leinwand vorne im Altarraum.
Supergeil.
Das wäre doch super. Also
das wäre super, genau.
Falls ihr noch nichts vorhabt, am nächsten Samstagabend, macht doch bei euch Samstagabend vorm Sonntagsgottesdienst vielleicht eine kleine Filmnacht mit Knives Out, Wake Up Dead Man heißt der Film.
Genau. Genau, und in diesem Sinne, schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, es waren für euch ein paar interessante Gedanken dabei. Und schreibt uns, wie euch der Film gefallen hat. Oder ob ihr Dinge ganz anders seht oder ob ihr unsere Diskussion interessant fandet, eure Gedanken dazu. Wir hören uns in einem Monat wieder zu einer neuen Popcorn-Culture-Folge, von der wir noch nicht wissen, worüber sie handeln wird.
So sieht's aus. Habt's gut, bis dann.
Tschüss.
RevLab.